die Ski-WM in Saalbach, Hahnenkammrennen in Kitzbühel und Medaillenregen bei Olympia. Österreich versteht sich als Skination und schmückt sich gerne mit Erfolgen und Superlativen. Doch was ist mit den braunen Flecken in der Skigeschichte? Diese werden gern unter der schneeweißen Decke gehalten. Von Helden und Tätern aus dem Skisport und warum Zell am See und vor allem der Skiclub Sammelbecken für frühe Anhänger des Nationalsozialismus waren.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in und um Salzburg. Dies ist mittlerweile die 50. Folge und wir befinden uns in der 4. Staffel. Ja, so viele Schattenorte haben wir bereits gefunden in Salzburg und unsere Liste an Orten und Themen, die wir in diesem Jahr noch bespielen wollen, ist lang. Gerne nehmen wir uns aber noch weitere Ideen von Ihnen, also von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in unserer Liste auf, also schreiben Sie uns gerne Ihre Hinweise an podcast@sn.at. In der vorhergehenden Folge haben wir uns mit dem Bauernkrieg in Salzburg auseinandergesetzt, also der Aufstand von Bergknappen und Bürgern im Jahr 1525 und 26. Was die Stierwaschersage damit zu tun hat und warum es eigentlich ziemlich ironisch ist, dass der Kabarettpreis Salzburger Stier auf genau diese Sage zurückgeht, das ist Thema der letzten Folge. Zum Nachhören auf www.sn.at/podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dieses Mal verschlägt es uns in den Pinzgau. An einem unverschämt sonnigen Wintertag im Jänner habe ich mich auf dem Weg über Bad Reichenhall, Unken und Lofer in die Bezirkshauptstadt Zell am See gemacht. Die Sonne scheint, der Schnee glitzert einem förmlich entgegen. Die Skiorte sind nicht überfüllt, weil wochentags und im Radio spielt dazu noch Wolfgang Ambros Skifahren. Fast ein bisschen gemein, wenn man an den vielen Skiliften vorbeifährt, aber ich bin an diesem Tag eben nicht zum Skifahren in den Pinzgau gefahren. Auch wenn es inhaltlich genau darum geht, kurz vor der Beginn der Ski-WM in Saalbach im Februar 2025. Wir fragen uns nämlich in dieser Folge, wie sich der Ski- und Wintersport während der Zeit des Nationalsozialismus entwickelt hat. Warum Zell am See zu einem nationalsozialistischen Hotspot des Skisports werden konnte und wie der ÖSV und seine Skiclubs mit der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Sportgeschichte umgehen. Durchaus ein heikles Thema in der Skination Österreich, wie wir im Laufe dieser Folge feststellen werden. Zunächst begebe ich mich ins Bezirksarchiv Zell am See, wo viele Fotografien und Quellen gelagert sind aus der Zeit. Gerhard Kort und Horst Scholz begrüßen mich in dem Archiv, das bereits aus allen Nähten platzt. Das Bezirksarchiv sucht nämlich immer noch nach geeigneten Räumen mit mehr Platz. Mappen, Kisten, Bücher stapeln sich in dem kleinen Raum mitten im Zentrum von Zell am See. Dennoch ist es gut versteckt hinter dem Museum Vogtturm. Die beiden suchen mir dankenswerterweise viele Fotografien und bereits erschienene Zeitungsartikel zu dem Thema heraus. Sie wissen genau, was ich suche und können mir auch einige Einordnungen für meine Recherchen mitgeben. So zeigen sie mir ein Foto aus dem Jahr 1937 von den akademischen Skiweltmeisterschaften in Zell am See. Das deutschnationale Skiteam wird am Bahnhof in Zell am See bereits damals, also noch ein Jahr vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich, mit der Hakenkreuzfahne empfangen, mit einer riesigen überdimensional großen. Auch die Gassen in Zell am See waren mit Hakenkreuzfahnen beflaggt. Und das bei einem Sportevent, an dem 18 Nationen teilnahmen. Zell am See war eine frühe Hochburg des Nationalsozialismus. Bereits von 1922 bis 1931 amtierte in Zell am See mit Josef Ernst ein Bürgermeister der Hitlerbewegung. Er bezeichnete sich selbst als der erste nationalsozialistische Bürgermeister überhaupt in Österreich. Während seiner Amtszeit wurde der Ort zur Stadt erhoben, vor allem aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs, und dabei spielte auch die Eröffnung der Schmittenhöhenbahn im Jahr 1927 keine unwesentliche Rolle. Es war die 5. Seilbahn in Österreich, die 1. im Land Salzburg. Warum der Pinzgau ein so empfänglicher Nährboden für den Nationalsozialismus war, das führen die beiden Archivaren Scholz und Kort auf zwei Aspekte zurück. Zum einen die Nähe zu Deutschland. Die deutsche Grenze ist ja wirklich sehr nah, zum Beispiel an Unken und Pinzgau. Und auch der Obersalzberg mit Hitlers Berghof ist quasi einen Steinwurf entfernt. Und als zweiten wichtigen Aspekt nennen sie den Tourismus und hier vor allem den Wintertourismus. Zell am See war ein Ort der sogenannten Winterfrische, also Urlaub zum Wintersport und gesellschaftlichen Zusammenkommen der Wohlhabenderen im frühen 20. Jahrhundert. Wir kennen das ja schon aus der Sommerfrische, dazu haben wir auch schon einige Folgen gemacht. Skilauf gibt es in Pinzgau zumindest seit dem späten 19. Jahrhundert. Das Kitzsteinhorn und weitere Liftanlagen, etwa in Saalbach oder Mittersiel, wurden aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit einem Skigebiet, wie wir es heute kennen. So ausgebaut und so viele Lifte, das gab es damals natürlich noch nicht. Ja, nun weiter zum Politischen. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 1931 erhielt die NSDAP in Zell am See 27,9%, also im Jahr 1931. Im gesamten Pinzgau lag der Stimmenanteil der Nationalsozialisten bei der Landtagswahl im April 1932 bei 25,3%. Also das ist sehr hoch. Neben anderen Orten im Pinzgau wie Mittersiel und Wald, die sich schon 1927 als judenfrei und arisch bezeichnet, gab es auch in Zell am See Bestrebungen, auf jüdische Touristinnen und Touristen verzichten zu wollen. Doch hieß es dann doch, dass ein Großteil der Gäste jüdischer Herkunft war, was natürlich finanziell attraktiv blieb für die Wirtschaftstreibenden. Mit der großen Krise, mit der großen Wirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit gab es aber auch für Zell am See einen Einbruch des Erfolgs. So traf die ab 1933 von Nazi-Deutschland verhängte 1000-Mark-Sperre Zell am See als Tourismusort hart. Denn das bedeutete, dass deutsche Gäste beim Grenzübertritt nach Österreich eine Gebühr von 1000 Mark bezahlen mussten. Das entspräche heute umgerechnet etwa fast 7000 Euro. Die Gästezahlen gingen entsprechend zurück, und zwar von mehr als 32.000 im Jahr 1932 auf knapp 18.700 im Jahr 1933. Nach politisch unruhigen Zeiten in Zell am See mit einer Selbstausschaltung der Gemeindevertretung, einem von der Landesregierung eingesetzten Kommissar als Stadtchef bis hin zu Militärs, die die Ordnung aufrechterhalten mussten, konstituierte sich ab 1936 wieder eine reguläre Gemeindevertretung. Und das war auch das Jahr, wo die 1000-Mark-Sperre nicht mehr galt, also ab da ging es dann wieder bergauf, wirtschaftlich. Nach dem Anschluss 1938 wurden NSDAP-Bürgermeister eingesetzt. Ab 1939 war dies Erich Janik. Zur Geschichte des Pinzgaus empfehle ich übrigens Rainer Hochholz Buch aus dem Jahr 2023, erschienen im Anton Pustet Verlag. Parallel zur politischen Entwicklung mutierte der Skiclub Zell am See in den 1930er Jahren zum Sammelbecken deutschnationalen Gedankenguts. Der Club wurde 1919 von Personen aus dem großbürgerlichen Milieu gegründet, darunter frühe NSDAP-Mitglieder und Akteure des Juliputschs 1934, so etwa der in Mittersiel geborene Arzt Josef Heiß. Er war Obmann des Skiclubs und seit 1935 Mitglied der SS. Er machte nach dem Anschluss Karriere als Arzt und auch in der Partei. Er war beispielsweise ab 1940 zuständig für NS-Euthanasiefragen. Seine nationalsozialistische Gesinnung war gemein bekannt. Der Skiclub deklarierte sich offiziell dennoch als unpolitisch. Die Nähe des Skisports zum NS war nicht nur in Zell am See gegeben natürlich. Also der ÖSV generell geriet während des Austrofaschismus ab 1934 ins Visier der Behörden. Er galt als Vorfeldorganisation der NSDAP. Das legt Andreas Praher in seinem Buch Österreichs Skisport im Nationalsozialismus – Anpassung, Verfolgung und Kollaboration dar. Das Buch ist 2023 im De Grütter Verlag Oldenburg erschienen und ja, hat für sehr viel Aufsehen auch gesorgt. Also wir haben auch in den Salzburger Nachrichten bereits darüber berichtet. Darin beschreibt Praher sehr viele Entwicklungen zur Zeit des Nationalsozialismus, aber eben auch schon bereits vor dem Anschluss, inwieweit diese ganzen Skiclubs in Österreich auch sehr stark mit dem Nationalsozialismus verbunden waren und damit auch ein gewisses Machtvakuum erzeugt haben. So beschreibt er es zum Beispiel für Zell am See. Zu dieser Achse Nationalsozialismus und Skisport sagt Andreas Braha Folgendes. Das deutschnational geprägte Skilager in den Mitgliedsvereinen des ÖSV war ab den frühen 1930er Jahren mehrheitlich nationalsozialistisch besetzt. Somit mutierten die Skivereine zu Vorfeldorganisationen der frühen NS-Bewegung in Österreich. Eine radikale, antisemitische und antislawische Verbands- und Vereinspolitik begünstigte eine Annäherung zur nationalsozialistischen Ideologie. Auch in Zell am See, einer der Hochburgen der NS-Bewegung in Österreich, so bezeichnet es Braha, fanden sich damit viele Anhänger der ab 1933 illegalen NSDAP in den Reihen des Skiclubs wieder. So war zum Beispiel auch der deutsche Gruß auch vor dem Anschluss und trotz eigentlichen Verbots im Austrofaschismus bei Skiveranstaltungen bereits längst salonfähig. Es war also durchaus eine Atmosphäre, eine Grundstimmung, die sich dort ergab. Trotzdem waren natürlich nicht alle Skifahrer in der Zeit überzeugte Nationalsozialisten. Das muss hier ganz klar betont werden. Dennoch sprechen die Zahlen für sich. Die Parteizugehörigkeit unter den ÖSV-Funktionären war mit 83,33% sehr hoch. Zwei Drittel waren sogar vor 1933 Mitglied. Und bereits im Jahr 1920, also lange vor der Übernahme durch das NS-Regime, wurde bei einer Generalversammlung des ÖSV darüber diskutiert, den Arierparagraphen einzuführen. Das wurde damals noch per Abstimmung abgelehnt, bevor er 3 Jahre später, also 1923, dann tatsächlich eingeführt wurde. Das hieß, jüdische Sportlerinnen und Sportler durften nicht mehr an Wettkämpfen oder Ausflügen teilnehmen. Das untersuchte die ehemalige Skirennläuferin Nicola Verdenig bzw. mittlerweile Nicola Spies. Sie hat die Geschichte des Skisports und des Skiverbandes in Österreich untersucht. Und wie sie ausführt, ist erst auf Druck des Internationalen Skiverbandes der Arierparagraph wieder damals kurzzeitig zurückgenommen worden. Zell am See war eine Insel der Seligen. Das sagt der Archivar Horst Scholz aus dem Bezirksarchiv in Pinzgau. Während woanders Bomben gefallen sind, die Welt im Krieg war, sind die Leute hier bis 1944 in Ruhe Ski gefahren. Das ist heute unvorstellbar. Scholz arbeitete bereits im Jahr 1987 heraus, wie sich die Fahrgastzahlen der Schmittenhöhenbahn in den Kriegsjahren entwickelt haben. So gab es bis in den Winter 1943 große Steigerungen. Im Jahr 1941 wurden etwa mehr als 52.000 Menschen im Winter auf die Schmittenhöhe transportiert. Ab Dezember 1941 und Januar 1942 gab es infolge einer Aktion, bei der Ski für das Heer gespendet werden sollten, merkbare Einbußen. Außerdem gab es auch eine Verkehrssperre auf der Bahnstrecke, da diese großteils nur mehr für das Militär genutzt werden sollte. Doch schon im Sommer darauf waren die Zahlen der Fahrgäste wieder hoch auf der Schmittenhöhenbahn. Doch dann kam das Kriegsjahr 1944. Von da an wurde alles dem Krieg untergeordnet. Und das bedeutete auch einen großen Rückgang des Fahrgastbetriebes auf der Schmittenhöhenbahn. Die Hotels waren lange im Betrieb, bevor auch Zell am See dann zur Lazarettstadt wurde für Kriegsverwundete. Die meisten Beherbergungsbetriebe dienten dann nämlich als Lazarette und Erholungsheime für etwa 600 verwundete Soldaten, dazu viele Jugendliche und Kinder, die mit der Kinderlandverschickung Unterschlupf im Innergebirg fanden. Da Zell am See nicht als luftgefährdet galt, wie es damals hieß, wurden Luftschutzstollen erst relativ spät gebaut. 1200 Personen fanden in dem Stollen im Bereich Wim ab 1943 Platz. Dabei lebten damals fast 12.000 Personen in Zell am See, wie Horst Scholz darlegt. Vorrang hatten damals Frauen, Kinder, Beeinträchtigte und Verwundete in den Stollen. Bei Fliegeralarm gab es zum Teil Streit, wer nun hinein durfte und wer nicht. Tatsächlich blieb Zell am See aber von großflächigen Bombenabwürfen verschont. Es gab nur wenige Abwürfe mit wenig Schaden. Die Schmittenhöhe ist im März 1945 etwa bombardiert worden. Nur die Tragseile erlitten einen Schaden. Nicht aber die Bahnanlagen. Was die Aufarbeitung der braunen Flecken in der Geschichte des österreichischen Skisports betrifft, da gibt es noch viel zu tun. Andreas Braha spricht in dem Zusammenhang von einer Skination ohne Gedächtnis und er ordnet es folgendermaßen ein. Die Sportgeschichte ist in Österreich eine ziemliche Orchideenwissenschaft, kaum institutionalisiert und mit wenigen Mitteln ausgestattet. Das erklärt auch, warum die Aufarbeitung bisher nur in wenigen Bereichen stattgefunden hat. Die Vereine selbst haben sich um die Aufarbeitung wenig gekümmert, der ÖSV schon gar nicht, sagt Braha. Der ÖSV habe den Mythos des unpolitischen Sports mit Hilfe der Medien weiter bedient. Als Sporthistoriker brauche man einen langen Atem und ein großes Durchhaltevermögen, um zu seinen Quellen zu kommen. Also Andreas Braha hat ja mehrere Jahre lang, ich glaube 4 Jahre lang recherchiert für sein Buch und damit natürlich einen sehr guten Überblick, inwieweit wo Quellen sind und wie gut und wie offen diese auch herausgegeben werden. Ja, also er sagt, dass wenn es vor allem zu heiklen Themen kommt, wie der nationalsozialistischen Vergangenheit im Skisport, da würde es sehr schwierig sein, an Quellen zu kommen. Diese Geschichte ist in Österreich über Jahrzehnte verdrängt worden, sagt Braha, und nach wie vor ein großes Tabu. Gerade weil aber nie darüber gesprochen worden ist, bewegt das Thema die Menschen und in manchen Skivereinen hätte die Beschäftigung mit der eigenen NS-Vergangenheit auch zu einem Umdenken geführt. Braha appelliert in dem Sinn, wir wollen jetzt endlich darüber sprechen. Und auch was die Entnazifizierung betrifft, schildert Braha Folgendes, denn das betraf auch den Sportbereich. Viele der belasteten und minder belasteten Akteure im Skisport, die zum Teil in der SA und SS unterschiedlichste Funktionen überhatten, am nationalsozialistischen Unrechtsregime mitbeteiligt waren, fanden sich 1945 relativ rasch im Sportbetrieb der Zweiten Republik wieder, als Athleten oder Trainer, im Erwachsenen- oder im Jugendbereich. Braha sagt, bis heute hätten sich Mythen und überwiegend männlich dominierte Heldengeschichten in die fortlaufende Erzählung des Skisports eingeschrieben. Ein prominentes Beispiel dafür ist der ehemalige Skispringer Josef Bubi Bradl. Der gebürtige Bayer bewies in seiner neuen Heimat Mühlbach am Hochkönig schon in jungen Jahren sportliches Talent. Auch der Skiclub Salzburg, in dem Bradl eintrat, war eine Art NS-Vorfeldorganisation mit überzeugten Nationalsozialisten, wie Braha in seiner Forschung belegt. Bradl schloss sich der damals illegalen NSDAP an und war 1937 deshalb auch in Schutzhaft. Zur Verhandlung kam es nie. Bradl stieg im NS-Regime auf, vom HJ-Ausbildner zum Sturmführer und Sportidol der Jugend und somit laut Braha zum Botschafter des NS-Systems. Lange wurde dieses Kapitel verschwiegen. Er wird nach wie vor und bis heute vor allem für seine sportlichen Erfolge gefeiert. Der Skiclub Bischofshofen kündigte aber nach Erscheinen von Brahas Buch an, die Geschichte aufarbeiten zu wollen. Ein weiteres Beispiel für verschwiegene Geschichte ist die Geschichte des Skirennläufers Ferdinand Friedensbacher. Er war der erste Abfahrtssieger des Hahnenkammrennens 1931. Er musste sich allerdings 1970 vor Gericht wegen Mordes verantworten. Er hatte 1944 auf Kreta den Apotheker und Widerstandskämpfer Josef Sakadakis erschossen. Friedensbacher war zu diesem Zeitpunkt Leiter der Außenstelle der geheimen Feldpolizei auf Kreta. Die Geschworenen sprachen ihn frei, es galt als Totschlag und war somit verjährt. Nach einem damals medialen Aufschrei geriet das Kapitel in Vergessenheit. Wie Andreas Braha in seinem Buch schildert, wurde es dann ruhig um den Ex-Sportler, bis der ORF zum 75-Jahr-Jubiläum des Hahnenkammrennens an den ersten Abfahrtssieger Friedensbacher wieder erinnerte. Braha betont, dass sich der ÖSV nicht freikaufen könne von seiner Geschichte. Eine aktive, offensive Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit würde dem Verband guttun, so Braha. Vom ÖSV gibt es Bekundungen zur Aufarbeitung. Auf meine Anfrage an den ÖSV, wie mit den dunklen Kapiteln der Geschichte im Verband umgegangen wird und ob hierzu etwas geplant ist, habe ich eine Stellungnahme vom Verband erhalten, die ich somit wie folgt zitieren darf. Die Geschichte des Skisports und auch die Rolle des österreichischen Skiverbandes während der NS-Zeit waren in der Vergangenheit immer wieder Thema wissenschaftlicher Arbeiten. Die historische Aufarbeitung dieser Zeit ist auch für den ÖSV bedeutend, denn als Sportverband mit einer langen Geschichte tragen wir auch eine moralische Verantwortung, uns der Vergangenheit zu stellen. Grundsätzlich begrüße man eine transparente Aufarbeitung. Es sei jedoch wichtig zu betonen, dass die wissenschaftliche Analyse und Bewertung historischer Ereignisse nicht die Kernaufgabe eines Sportverbandes seien. Die Untersuchung dieser Zeit liege in der Verantwortung der Wissenschaft. Man sei aber bereit, Forschende so gut es gehe zu unterstützen und Archivmaterial oder Kontakte bereitzustellen. So viel zum Statement des ÖSV. Den Skiclub Zell am See habe ich ebenfalls angefragt für eine Stellungnahme zur Aufarbeitung. Ich wurde in einer knappen Antwort per Mail an das Bezirksarchiv Pinzgau verwiesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Hinweis, für diesen Podcast war ich mit dem Historiker Andreas Bracher in Kontakt, telefonisch und auch schriftlich. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen unseren Podcast-Interviewtermin kurzfristig absagen. Derzeit, Sie merken es vielleicht auch in Ihrem Umfeld, fegt eine Grippewelle übers Land. Wir wünschen bei der Gelegenheit gute Besserung an Herrn Bracher und allen anderen, die es gerade erwischt hat. Insofern hoffe ich, dass der geplante Vortrag am Dienstag, 21. Jänner 2025 im Oval im Europark auch stattfinden kann. Andreas Bracher spricht dort um 19:30 Uhr zum Thema das nationalsozialistische Erbe im österreichischen Skisport. Tickets sind erhältlich im Kartenbüro Neumeier oder unter www.oval.at. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen auch Sie einen Schattenort in Salzburg, den wir noch nicht beleuchtet haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Das Buch zum Podcast Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg mit 30 ausgewählten Orten wie den Untersberg, das Spukschloss Mosheim im Lungau oder die NS-Eliteschule in Bischofshofen finden Sie im SN-Shop über den Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Soweit kommen Sie gut und vor allem gesund durch den Jänner. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.